RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich wie erwartet ein enges Rennen ab. Hochrechnungen vom späten Abend sahen den von der nationalistischen PiS-Partei unterstützten Kandidaten Nawrocki mit 50,7% der Stimmen vorn. In ersten Prognosen nach Schließung der Wahllokale hatte noch der Kandidat der proeuropäischen Regierung Trzaskowski mit 50,3% geführt. Das endgültige Ergebnis wird frühestens am Morgen erwartet. Die Feuerwehr ist am Abend zu einem Großbrand nach Berlin-Marzahn ausgerückt. Es brennt offenbar auf einem Gewerbegelände am Pyramidenring nahe der Landsberger Allee. Mindestens 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Timo Maschewski.
Auf rund 3000 Quadratmetern brennen laut Feuerwehr drei Lagerhallen, mehrere Lastwagen und eine große Zahl an Paletten. Es sollen auch Gasflaschen explodiert sein. Zwischenzeitlich hatte die Feuerwehr Probleme mit der Löschwasserversorgung. Sie musste teils über mehrere Kilometer Schläuche verlegen und wird jetzt auch von der Flughafenfeuerwehr unterstützt. Die Landsberger Allee ist für die Löscharbeiten im Bereich Pyramidenring voll gesperrt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, muss die Polizei später untersuchen.
Die Ukraine hat ihre Teilnahme an den von Russland vorgeschlagenen Gesprächen in Istanbul zugesagt. Bisher hatte Präsident Selenskyj offen gelassen, ob eine Delegation dorthin reisen wird. Janine Artist.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Position seines Landes für das für morgen geplante Gespräch klargemacht. Er forderte eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe, die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener und die Rückkehr entführter Kinder. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Russland von seinen Maximalforderungen abweichen wird. Dazu gehört, dass die Ukraine große Gebiete abtreten soll.
Nach dem Brand mit drei Todesopfern in einem Hamburger Krankenhaus hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Gegen den 72 Jahre alten Patienten wird wegen Brandstiftung ermittelt. Aus Hamburg Susanne Röse.
Nachdem mehrere Zeugen zur Brandursache befragt worden waren, hatten sich Hinweise auf den 72-Jährigen ergeben, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde er festgenommen. Er steht nun im Verdacht, das Feuer am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, absichtlich gelegt zu haben. Ob er sich zur Tatzeit in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, wird noch ermittelt, so die Polizei.
In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse ihre Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe glatt in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen finden Sie auf rbb24.de. Das Wetter bis zum frühen Morgen wechselnd bewölkt, aber trocken bei 16 bis 11 Grad, tagsüber teils sonnig, teils wolkig, einzelne Schauer oder Gewitter bis 24 Grad maximal.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Geht los mit der A1 Hamburg Richtung Bremen. Zwischen Hittfeld und Dibbersen ist die A1 wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A6 Pilsen Richtung Nürnberg zwischen Grenzübergang Weidhaus und Pleistein 2 Kilometer Stau. Die A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim ist zwischen Freienbrink und Erkner wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Dann die A28 Leer Richtung Oldenburg zwischen Leer Ost und Vilsum. Sperrung, auch hier sind Bergungsarbeiten der Grund. Und die A67 Darmstadt Richtung Mannheim ist im Dreieck Darmstadt-Griesheim wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD Infonacht.
Philipp Kaver begrüßt Sie aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Und inzwischen ist Montag, der 2. Juni. Die Hoffnungen auf eine erneute Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, diese Hoffnungen haben sich vorerst zerschlagen. Unterdessen kommt die Verteilung von Hilfsgütern in Gaza weiter nur schleppend voran, wie unser Korrespondent Julio Segador berichtet.
Bereits in den ersten Morgenstunden machten sich tausende Menschen im Gazastreifen auf dem Weg zu den neu errichteten Verteilzentren. Für viele wie diese Frau und den Mann, die sich gegenüber einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters äußern, geht es ums bloße Überleben. Schande über sie. Warum passiert das? Warum sind wir so weit gekommen? Mein Sohn hat seit 4 Tagen kein Brot mehr. Wohin sollen wir uns wenden? Kein Essen, kein Wasser, nichts. Ich warte auf meine Kinder. Die Leute bestehlen sich gegenseitig. Szenen des totalen Chaos, auch heute wieder an mindestens einem der Verteilzentren für Hilfsgüter, die mit US-Unterstützung von der umstrittenen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation errichtet worden sind. Erneut soll es in unmittelbarer Nähe der Verteilzentren Tote und Verletzte gegeben haben. Das berichten palästinensische Quellen aus Gaza und verschiedene Nachrichtenagenturen. Bilder in den sozialen Medien zeigen an einem der Verteilzentren eine riesige Menschenmenge, die voller Panik flieht. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Ob diese Schüsse von dem US-Sicherheitspersonal abgegeben worden sind oder von israelischen Soldaten, ist nicht klar. Das israelische Militär erklärte, man untersuche den Vorfall. Die umstrittene Stiftung GHF dementierte die aus Gaza berichteten Vorfälle. Es gebe Gerüchte, die aktiv von der Hamas verbreitet werden und angebliche Todesfälle und Verletzungen am heutigen Tag betreffen, heißt es auf der Website der Stiftung. Diese Gerüchte seien unwahr und frei erfunden. Doch Augenzeugenberichte lassen einen anderen Schluss zu. Dieser Mann muss ohne Hilfsgüter wieder abziehen vom Verteilzentrum. Ich bin weit gelaufen, vom Meer, von Nusserat bis hierher, und seht uns an, wir gehen mit nichts, wir kehren mit leeren Händen zurück. Bilder verschiedener Nachrichtenagenturen zeigen, wie Tote und Verletzte in Kliniken eingeliefert werden. Es soll Dutzende Opfer gegeben haben. Dass sich an der katastrophalen Situation kurzfristig etwas verändert, ist unwahrscheinlich, denn die Verhandlungen zu einer erneuten Waffenruhe scheinen vorerst gescheitert zu sein. Zwar stimmte die Hamas zu, im Rahmen dieser vom US-Sondergesandten Steve Witkoff vorgeschlagenen Waffenruhe 10 lebende Geiseln freizulassen und 18 Körper toter Geiseln an Israel zu übergeben. Doch die Terrororganisation wollte Änderungen am Zeitplan und eine Garantie, dass der Krieg endet. US-Vermittler Steve Witkoff bezeichnete die Forderungen der Hamas als inakzeptabel. Die Forderung der Hamas nach Garantien der USA für die Beendigung des Krieges ist einer der Hauptstreitpunkte. Die israelische Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt eine Waffenruhe, in der ein Kriegsende festgeschrieben wird, strikt ab.
Und dann gibt es noch den sogenannten Kriegstourismus. Besonders bizarr aber, wer den sogenannten Hügel der Schande am Rande der Stadt Sderot nahe des Gazastreifens besucht, kann direkt auf den Krieg dort schauen. Viele Menschen, manchmal Schaulustige, manchmal Soldaten, manchmal national-religiöse Radikale, kommen dorthin, um die israelischen Luftangriffe live mitzuverfolgen. Nicht wenige empfinden dabei Genugtuung und halten den Krieg in Gaza für richtig. Bei manch einem hört man das Wort Rache. Inzwischen wurde auf dem Aussichtshügel sogar ein Besucherzentrum errichtet. Jan-Christoph Kitzler hat sich das vor Ort angesehen.
Dieser Hügel am Rand von Sderot ist eine Attraktion geworden. Oben gibt es inzwischen eine Art Besucherzentrum. Unter einer Zeltplane auf einem großen Videobildschirm läuft ein Film, der den Gazastreifen erklären soll. Auf den Bänken sitzt eine Besuchergruppe, junge Leute, die ein Praktikum in Israel machen. Vor ihnen steht Yael und spricht von den vergangenen Kriegen, davon, dass Israel, wie sie sagt, immer nur Frieden wollte, aber den Krieg bekam. Yael ist selbst noch sehr jung. Fragt man sie nach dem Gaza-Krieg, dann sagt sie, dass sie ihn schrecklich findet und dass sie an die Geiseln denkt, die immer noch verschleppt sind. Und was bedeutet dieser Ort für sie? Die Nähe ist schockierend. Man kommt hierher und schaut nicht weit weg, direkt in den Gazastreifen, nach Beit Lachia, Jabalia, auf die Grenzen. Und dann versteht man, dass das kein Krieg weit weg in einem anderen, weit entfernten Land ist. Das passiert hier, sehr, sehr nah bei uns. Dann blickt man von oben auf den Gazastreifen. Ein paar Rauchsäulen sind zu sehen von israelischen Luftangriffen oder Artilleriebeschuss. Und manchmal hört man neue Angriffe. Hier im Norden des Gazastreifens, den man vom Hügel aus überblickt, sollen immer noch 200.000 bis 300.000 Menschen leben. Essen kommt hier schon seit fast 3 Monaten nicht mehr an. Israels Armee will weite Gebiete entvölkern. Drei Kilometer entfernt an der Shahar-Negev-Kreuzung lagen am 7. Oktober 2023 die Toten. Hier hatte es heftige Kämpfe gegeben zwischen den Terroristen aus dem Gazastreifen und israelischen Sicherheitskräften. 600 Tage später stehen hier Demonstranten und wollen, dass der Krieg endet, damit die restlichen Geiseln freikommen. Ari Rosenfeld wohnt in der Nähe. Er hat am 7. Oktober Freunde verloren. Jeden Tag, so sagt er, wackelt sein Haus von den Explosionen in Gaza.
In the end of all,
Am Ende haben die Soldaten und die Armee schon erreicht, was sie erreichen sollten. Es liegt ein Geiseldeal auf dem Tisch und beide Seiten sollten den annehmen und versuchen voranzukommen. Denn ansonsten gibt es keine Lösung, nicht für meine Kinder, die jetzt gerade im Kibbuz leben, in einem Kriegsgebiet, und auch nicht für die Kinder von Gaza. Deshalb wollen wir, dass unsere Führer und Politiker versuchen, nicht Führer des Konflikts zu sein, sondern, ich sage nicht des Friedens, aber der Sicherheit.
But I say safety.
Neben ihm steht Nachumi, ein drahtiger Unternehmer, der nicht über Politik sprechen will, auch nicht über das Leid in Gaza. Seine Gedanken sind bei den Geiseln.
Nobody can deny that when he is hearing those.
Niemand kann sagen, dass, wenn er diese Bomben hört, nicht sofort an unsere Kinder denkt, Frauen und Männer, die dort sind. Und als Nation versuchen wir unser Bestes, um sie zurück nach Hause zu bringen.
In order to bring them back now.
Zurück auf den Hügel mit der Aussicht auf den Krieg. Shmuel ist aus der Nähe von Tel Aviv mit seinem Sohn gekommen. Er ist 81 Jahre alt und war auch schon für Israel im Krieg vor fast 60 Jahren. Der alte Mann mit der Mütze will einfach nur, dass das Ganze aufhört. Ich denke an das alles. Ich denke an den Krieg, an die Menschen, die ihr ganzes Leben leiden. Verstehst du? Das ist ein Unglück, ein Unglück. Wenn es das nicht gäbe, wären wir das schönste Land der Welt, wenn es Frieden gibt. Das ist die beste Option. Aber was wir jetzt sehen, ist Beschuss. Unsere Armee, die zerstört. Was für eine Verschwendung und was für ein Unglück, wirklich. So kommt an diesem Ort vieles zusammen, Gedanken an die Geiseln, an die Menschen in Gaza und diese furchtbare Aussicht auf ein weitgehend zerstörtes Gebiet gleich da unten, wo immer noch regelmäßig die Bomben fallen.
Wo Kriegstourismus und Proteste zusammenkommen, der sogenannte Hügel der Schande am Rande der Stadt Sderot. Champions League-Sieger Paris Saint-Germain, das gab es noch nie. Entsprechend groß natürlich die Freude bei den Fans. Die Feiern auf den Straßen Frankreichs allerdings waren überschattet von Gewalt. Zwei Menschen kamen ums Leben, viele wurden verletzt, Hunderte festgenommen. Für die Spieler gab es gestern eine große Parade auf den Champs-Élysées und danach einen Empfang bei Präsident Macron, der die Gewaltausbrüche von Samstagabend verurteilte. Caroline Diller berichtet.
Dresscode Fußballtrikot. Das kommt im Amtssitz des französischen Staatspräsidenten nicht alle Tage vor. PSG-Kapitän Marquinhos und Innenverteidiger Presnel Kimpembe trugen die Champions-League-Trophäe zum Empfang durch den Élysée-Palast. Jeder einen Henkel in der Hand. In seiner Rede verurteilte Staatspräsident Emmanuel Macron die Ausschreitungen nach dem Finale. Laut dem französischen Innenministerium wurden landesweit etwa 560 Menschen zeitweise festgenommen, die meisten von ihnen in Paris. Zwei Menschen starben am Rande von Fanfeiern. In Grenoble wurden vier Fans durch ein Auto zum Teil schwer verletzt.
Ces incidents sont très graves. Ils sont inacceptables.
Diese Vorfälle sind sehr ernst. Sie sind inakzeptabel. Und sie haben zu vielen unserer Landsleute weggenommen, was ein Moment der Freude und Sorglosigkeit hätte sein sollen. Die Antwort des Staates wird unerbittlich sein. Wir werden das verfolgen und bestrafen. Mit Fußball hat das nichts zu tun. Danach blumige Gratulationen an Team und Trainer. Macrons Rede war über weite Strecken eine Mischung aus Lobeshymne und Spielanalyse. Kurz zuvor hatten rund 100.000 Fans ihrem PSG bei der Parade auf den Champs-Élysées zugejubelt. Rami ist einer von ihnen und hat jahrelang auf diesen Moment gewartet.
Ça va être la fête, hein. Ça va être la fête, on est là pour ça depuis des années qu'on l'attend, donc on a hâte. On a hâte qu'ils arrivent sur le bus impérial, on va voir ça avec grand plaisir.
Das Team, sein Team mit der Champions League Trophäe zu sehen, Party pur, ist sich Rami sicher. Das Ergebnis von Samstag immer noch nicht so richtig gesagt. 5-0, einfach genial.
J'ai encore du mal à y croire, des années qu'on est fan et qu'on attendait ça, on pouvait pas rêver meilleure victoire en finale Ligue des Champions, c'est génialissime. 5-0.
Und Rami hofft, dass genau diese Atmosphäre in Erinnerung bleibt und sich die Ausschreitungen nicht wiederholen.
Bah écoutez, il y a toujours des cons partout, malheureusement.
Es gibt immer bescheuerte Menschen, überall, leider. Zum Glück gibt es weit mehr, die gute Absichten haben und einfach nur hier sind, um zu feiern. Wir zumindest wollen das. Wir sind nicht hier, um Stress zu machen. Ich bin in dieser Stadt geboren, bin seit 25 Jahren PSG-Fan. Lasst uns einfach nur feiern.
Faisons la fête, tout simplement.
Denn nach diesem denkwürdigen Titelgewinn wollen sich Rami und Gabriel einfach nur freuen, Pariser zu sein.
Die ARD-Infonacht.
Es ist aus für das Solarzellenwerk in Bitterfeld-Wolfen. Europas größte Zellenfabrik meldet Insolvenz an. Bis zuletzt wurde noch nach einem Investor gesucht, aber die angestrebte Sanierung von Meyer-Burger ist gescheitert. André Damm erzählt den Entwicklungsprozess.
Für den Oberbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen, Armin Schenk, ist die Nachricht von der Insolvenz ein Schock. 2012 habe er den Niedergang der Solarindustrie bereits erleben müssen. Tausende Jobs gingen verloren. Damals war er Chef der Wirtschaftsförderung. Jetzt wiederhole sich diese Entwicklung und das sei schwer zu verkraften, so Schenk.
Die Nachricht von der Insolvenz von Meyer-Burger ist ein bitterer Tag. Für Thalheim, für Bitterfeld-Wolfen, für Deutschland und letztlich auch für Europa. Zum zweiten Mal ist eben damit der große Traum, eine Photovoltaikindustrie zu etablieren, gescheitert.
Dabei war das deutsch-schweizerische Technologieunternehmen mit großen Erwartungen gestartet. 2020 kaufte es eine leerstehende Solarfabrik im Solar Valley in Thalheim und feierte 2021 den Produktionsstart. Werkleiter Jochen Fritsche präsentierte stolz die neuen leistungsstarken Solarzellen aus dem Haus Meyer-Burger.
Die Zellentechnologie basiert auf einer Kombination aus kristallinen bisherigen Prozessschritten und neuen Dünnschichtprozessschritten, die verbunden werden. Und diese Verbindung bringt zusätzlich nochmal wesentlich höhere Wirkungsgrade.
Doch schon bald legten sich erste Schatten über die Produktionsstätte in Mitteldeutschland. Frühzeitig sah Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff die Gefahr, dass die Produktionskosten in Deutschland zu hoch sind. Mehrfach schlug er Alarm.
Es wird auch kurzfristig eine staatliche Regulierung geben müssen in diese Preise hinein, wenn wir diese Industriezweige halten wollen. Das heißt, es muss eine Brücke geschaffen werden, bis sich wieder die Märkte beruhigt haben, dass man gegebenenfalls durch auch Subventionen an dieser Stelle vermeidet, dass sich diese Arbeitsplätze zurückziehen. Diese Signale sind ganz klar gegeben worden, auch von Meyer-Burger.
Doch die Bundesrepublik konnte sich auf einen Solarbonus nicht einigen. Er scheiterte vor allem am Widerstand der FDP. Auch die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke beließ es damals bei Durchhalteparolen.
Wir brauchen dringend mehr Photovoltaik in Deutschland, um unsere Klimaschutzziele einzuhalten. Der Ausbau findet gegenwärtig rasant statt, aber es muss natürlich auch ein Interesse der Bundesregierung sein, dass dies mit deutscher, mit europäischer Produktion passiert.
Obwohl die politische Rückendeckung für Meyer-Burger ausblieb, wurde Geschäftsführer Gunter Erfurt nicht müde, den Finger auf die Wunde zu legen. Die deutsche Solarindustrie, sagte Erfurt im Sommer vor 2 Jahren, sei nicht mehr wettbewerbsfähig.
Im Moment erleben wir in Europa eine nie dagewesene Dumping-Attacke aus China, wo Solarmodule 35-50% unter den Herstellkosten verschenkt werden, nicht verkauft werden. Und das Ganze hat natürlich auch das Ziel, weiterhin diese Industrie zu dominieren.
Monate später zog Meyer-Burger die Reißleine und konzentrierte sich auf sein Solarmodulwerk im US-amerikanischen Goodyear, Arizona. Die Solarzellen wurden aus Thalheim geliefert. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Der Großabnehmer kündigte seinen Vertrag. Erfurt wurde als Geschäftsführer abberufen. Anfang Mai gingen alle 331 Mitarbeiter am Standort Thalheim in Kurzarbeit. Nachdem Ende Mai das Solarmodulwerk in den USA wegen fehlender finanzieller Mittel stillgelegt wurde, kam die jetzige Insolvenz für Branchenbeobachter nicht mehr überraschend. Damit droht der letzte Hersteller von Solarerzeugnissen in Deutschland zu verschwinden.
Insolvenz des letzten deutschen Solarzellenherstellers. André Damm berichtete. Guillaume wird 100 Jahre in diesem Jahr. Das hält ihn aber nicht davon ab, in einem angesagten Brüsseler Nachtclub feiern zu gehen. Als er das letzte Mal in dem Club war, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, da war der noch ein Kino, dieser Club. Guillaume mischt sich gemeinsam mit 15 Bewohnern aus Brüsseler Altenheimen unters junge Partyvolk. Hinter der Aktion steckt Youssef Kadar. Er engagiert sich mit seiner Organisation gegen Einsamkeit im Alter. Laura Weigele hat die Senioren bei ihrem Ausflug begleitet.
Ein Brüsseler Nachtclub an einem Samstagabend. Etwa 15 Senioren laufen auf den Eingang zu, teils mit Krücken und Rollatoren. Unter ihnen Guillaume van der Ween.
Ich war das erste Mal in einem Nachtclub kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war eine Studentenparty.
Student ist der 99-Jährige schon lange nicht mehr. Und sein letzter Besuch in einem Nachtclub ist auch über 40 Jahre her. Was macht er eigentlich hier? Ein paar Stunden vorher in einem Brüsseler Altenheim. Im kleinen Friseursalon stehen die Frauen Schlange. Denn bevor es auf die Piste geht, müssen sie sich noch zurechtmachen. Theresa Trosch sitzt auf dem Friseurstuhl. Eine Pflegerin trägt Puder auf und zieht den Lippenstift nach.
Es ist toll, das macht uns jünger und das ist schon mal nicht schlecht. Ich bin früher nie in die Disco gegangen, weil mein Mann Sportler war und immer Spiele am Samstagabend hatte.
Theresa war schon mehrmals beim Partymachen dabei. Hinter der Aktion steckt Youssef Kadar. Mit seinem Verein Puppy Boom organisiert er regelmäßig besondere Aktionen für Senioren wie Speeddating oder die Clubnacht heute. Er möchte damit ein Zeichen gegen Einsamkeit im Alter setzen.
Es ist wichtig, dass die Senioren in ihrem letzten Lebensabschnitt aufblühen, gerade mit solchen besonderen Aktivitäten. Wir werden alle mal alt.
Guillaume kann es jedenfalls kaum erwarten.
Ich will tanzen, ich muss tanzen. Boogie und Walzer liebe ich.
Mit dem Auto geht es dann ab in den Club. Guillaume wirft die Hände in die Luft und wippt mit dem Kopf im Takt zur Musik.
Hey, up, 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 up,
up. Im Club angekommen, geht das Spektakel direkt los. Die Senioren sitzen auf grünen Samtsesseln in einer VIP-Lounge. Kellner servieren Sekt mit Wunderkerzen. Goldenes Konfetti fliegt durch die Luft. Guillaume zögert keine Sekunde. Sofort stürmt er die Tanzfläche. Mit 99 Jahren ist er topfit. Sein Geheimnis? Jeden Tag Gymnastik. Zuerst tanzen die Senioren noch zusammen klassisch Paartanz, dann füllt sich die Tanzfläche. Plötzlich ist Guillaume umringt von jungen Menschen, die ausgelassen tanzen. Was sagen die zu den Überraschungsgästen?
Das ist perfekt für sie und für uns. Sie geben uns Energie, wenn wir sehen, wie sie mit 70, 80 Jahren lachen und all das machen.
Es ist sehr inspirierend und toll zu sehen, dass alte Menschen sich wie wir amüsieren und den Moment genießen.
Die Musik dröhnt, der Takt geht ins Blut. Guillaume dreht sich, geht in die Knie und bewegt sich zum Rhythmus der Musik. Boogie und Walzer waren gestern, heute sind Afrobeats angesagt.
Ah, das ist gut. Ich habe einen sehr, sehr schönen Abend. Ganz ehrlich, es ist einzigartig.
Heute Nacht zählen nicht die Jahre, sondern die Augenblicke. Und Guillaume? Der möchte beim nächsten Mal wieder mittanzen.
Wie heißt es so schön? Je oller, je doller. Seniorenparty in Brüsseler Nachtclubs. Auf Mecklenburg-Vorpommerns Feldern, da wird vor allem Winterweizen angebaut. Danach folgen Winterraps, Wintergerste und Winterroggen. Da kann und will der Junglandwirt Anthony Jeschke aus Ollendorf bei Neustrelitz nicht mithalten. Er hat sich auf ein Nischenprodukt spezialisiert. Seit dem vergangenen Jahr baut er Mohn an. Friederike Witthun hat ihn auf seinem Mohnfeld in Neuhof bei Feldberg getroffen.
Zusammen mit 6 Bäckermeisterinnen und Meistern steht Landwirt Anthony Jeschke mitten im lilafarbenen Mohnfeld. Er baut Speisemohn auf 25 Hektar an. Im vergangenen Jahr probierte sich der Student auf 2 Hektar. Aus, schrieb über den Mohn seine Bachelorarbeit. Seine künftigen Mohnabnehmer interessiert neben Größe der Mohnkapseln auch, welchen Boden dieses Nischenprodukt braucht.
Auf jeden Fall einen schüttfähigen Boden, weil der Samen auf 1 Zentimeter genau abgelegt werden muss. Also ist er 1/10 von einem Rapskorn, ne, und er hat eine geringe Triebkraft und muss er dementsprechend, wenn er vergraben wird, schafft das nicht, und wenn er zu flach abgelegt wird, ist die Wurzel nachher empfindlich.
Im Oktober hat Anton Jeschke seinen Mohn bei Feldberg ausgesät. Wegen der langen Trockenphase wachsen seine Pflanzen nicht richtig. Schon jetzt ist klar, der 22-Jährige wird viel weniger ernten als im vergangenen Jahr. Dennoch, Mohn von hier, davon sind die Bäcker der Innung Mecklenburgische Seenplatte Vorpommern-Greifswald angetan. So auch Nicole Reichau aus Grambin.
Gerade Mohn bei uns in der Region ist ja eine absolute Seltenheit, bis gar nicht vorhanden.
Und Bäckermeister Thomas Gesche aus Neubrandenburg ergänzt.
Wir gucken natürlich immer, wo wir regionale Zutaten herkriegen, einfach weil wir uns
uns verantwortlich fühlen für vernünftige Nahrung.
Bislang haben sie den Mohn für ihre Brötchen, Hörnchen, Stollen und Kuchen aus Tschechien, Ungarn oder Frankreich bezogen. Der 22-jährige Landwirt freut sich über seine Abnehmer aus der Region.
Es ist ein positives Feedback, dass das, was man selber produziert bzw. auch initiiert hat, dass man da Mitstreiter gefunden hat und dass man auch zusammen natürlich ja die Wertschöpfung hier vor Ort einfach steigern kann.
Der Speisemohn wird im Sommer geerntet. Schon jetzt schenken ihm die Innungsbäcker ihre Aufmerksamkeit. Dazu gehört auch Bäckermeister Wilko Reinhold aus Wesenberg.
Wir haben uns gegenseitig schon Mohnrezepte zugeschickt und die werden wir natürlich mal ausprobieren. Vielleicht küren wir auch das beste Mohnrezept.
Auf jeden Fall wollen sie für den Mecklenburger Mohn die Werbetrommel rühren, planen für Juli Mohnwochen in ihren Backstuben und Filialen.
Mohn anstelle von Getreide, ein Besuch bei dem Landwirt Anthony Jeschke.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Hendrik Lückhoff. Alexander Zverev ist mal wieder der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi bei den French Open. Denn die besondere Reise von Daniel Altmaier in Paris ist zu Ende. Zum ersten Mal in seiner Karriere wollte Altmaier ja ins Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers, aber im Achtelfinale war Schluss. Glatte Dreisatzniederlage gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe. Mehr von Guido Ringel aus Paris.
Das war zu wenig, viel zu wenig von Daniel Altmaier, vor allem zu passiv, zu mutlos gegen Francis Tiafoe. Kaum Risiko und wenn ausnahmsweise mal, dann zu oft der leichte Fehler im Anschluss. Der Amerikaner als Favorit musste nur im dritten Satz an seine Bestform reichen, um den Deutschen in diesem Achtelfinale klar zu besiegen. Drei Sätze und alle Hoffnungen von Altmaier, erstmals endlich das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers zu erreichen, waren dahin. Jetzt ist es, wie so oft, Alexander Zverev. Er ist der letzte deutsche Spieler in der Einzelkonkurrenz. Er absolviert am Montag sein Achtelfinale. Geprägt aber war der Sonntag bei den French Open von der Partie Alcaraz gegen Shelton. Eine fast schon absurde Partie, weil irre schnell mit zwei Wahnsinnsathleten und dem knapp besseren Ende für den Favoriten Alcaraz, der damit erneut im Viertelfinale steht im Start Roland Garros. Weiter sind auch bei den Frauen die Nummer 1 der Welt Arina Sabalenka und die Titelverteidigerin hier Iga Świątek aus Polen.
In der Formel 1 hat das McLaren-Team beim Großen Preis von Spanien einen Doppelsieg gefeiert. Der WM-Führende Oscar Piastri gewann in Barcelona vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. Weltmeister Max Verstappen bekam wegen eines üblen Remplers gegen einen anderen Fahrer in der Schlussphase eine 10-Sekunden-Strafe und fiel weit zurück. Der Deutsche Nico Hülkenberg fuhr ein starkes Rennen und kam im unterlegenen Sauber auf Rang 5. Der britische Radprofi Simon Yates hat den Giro d'Italia gewonnen. Nach der letzten Etappe an diesem Sonntag zieht Holger Gerska eine kurze Bilanz dieser Italien-Rundfahrt.
Es war eine ungewöhnliche Italien-Rundfahrt. Die beiden Top-Favoriten, der Slowene Primoz Roglic aus der deutschen Bora-Mannschaft und der junge Spanier Juan Ayuso, scheiterten nach mehreren Stürzen. Dann rückte ein ähnliches Duell in den Fokus. Der Ecuadorianer Richard Carapaz, der den Giro wie Roglic schon gewinnen konnte, gegen den erst 21-jährigen Mexikaner Isaac del Toro. Diese beiden warfen den möglichen Gesamtsieg in einer bizarren Privatfehde vorsätzlich weg, schenken dem bis dahin drittplatzierten Simon Yates auf der letzten Bergetappe über 5 Minuten Vorsprung. So gewann der Brite aus der niederländischen FISMA-Mannschaft ziemlich überraschend diesen Giro vor del Toro und Carapaz. Die deutsche Bilanz wurde durch einen Etappensieg von Nico Denz gerettet. Ungewöhnlich auch die letzte Etappe in Rom. Erstmals ging es durch die Vatikanstadt, die Radprofis wurden durch den neuen Papst gesegnet. Den Sprintsieg vor dem Kolosseum holte der Niederländer Olaf Koy, ein Teamkollege des Gesamtsiegers Simon Yates.
Die Basketballer von Bayern München sind überraschend mit einer Niederlage ins Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger verlor Spiel 1 der Serie gegen Heidelberg mit 90-95. Im zweiten Halbfinale hat Ulm das erste Spiel gegen Würzburg für sich entschieden mit 91-87 nach Verlängerung. Nötig für den Einzug ins Finale sind 3 Siege. Jetzt zur Leichtathletik. Beim traditionsreichen Mehrkampf-Meeting in Götzis in Österreich haben die deutschen Zehnkämpfer Niklas Kaul und Leo Neugebauer eine gute Frühform bewiesen. Beide knackten die Norm für die Weltmeisterschaft im September. Olympia-Silbermedaillengewinner Neugebauer wurde Fünfter. Noch besser Niklas Kaul. Mit der zweitbesten Leistung seiner Karriere holte er Platz 3.
Es gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen, gerade auch mit dem Wissen, dass ja mal gut 5 Disziplinen nicht so geklappt haben, wie sie sollten.
Und erfolgreich ist auch Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye in die Freiluftsaison gestartet. Die Olympiasiegerin wurde beim Meeting Goldenes Oval in Dresden Zweite. Genauso wie Weitspringerin Malaika Mihambo in ihrem Wettkampf. Mehr dazu finden Sie auch auf sportschau.de und in der Sportschau-App. Genau wie auch zu den Ruder-Europameisterschaften in Plovdiv in Bulgarien. Da ist der neu formierte Deutschlandachter leer ausgegangen, wurde nur Vierter. Deutlich besser lief's für den deutschen Doppelvierer der Frauen, der Silber holte.
Das war der Sport mit Hendrik Lückhoff.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Ronald Lessig. In der Ukraine werden die spektakulären Militärschläge gegen Russland gefeiert. Der Geheimdienst SBU hatte mit Kampfdrohnen Teile der Luftwaffe zerstört, in Sibirien und nahe der Arktis. Aus Kiew Florian Kellermann.
Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine, der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer. Der ukrainische Geheimdienst gibt an, dafür habe er Kampfdrohnen auf Lastwagen platziert und diese innerhalb von Russland in Reichweite der militärischen Ziele gebracht.
Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen liefern sich die beiden Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die jüngste Prognose vom späten Abend sieht den rechtskonservativen Nawrocki knapp vorn mit 50,7% der Stimmen. Nach Schließung der Wahllokale hatte noch der liberale Traschkowski die Nase vorn. Beide Politiker zeigten sich am Abend siegessicher. Die Wahlkommission erwartet das endgültige Ergebnis am Vormittag. Der Ausgang der Wahl wird mit darüber entscheiden, ob die Regierung unter Ministerpräsident Tusk ihre europafreundliche Politik umsetzen kann oder vom Präsidenten blockiert wird. Bundeskanzler Merz hat bei Israels Ministerpräsident Netanyahu mehr Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen angemahnt. Nach den Worten von Regierungssprecher Cornelius machte Merz bei einem Telefonat deutlich, dass die Hilfslieferungen nicht ausreichen und sicher verteilt werden müssen. Zuvor waren im Gazastreifen in der Nähe eines Verteilzentrums für Hilfsgüter Schüsse gefallen. Laut Rotem Kreuz gab es Tote und Verletzte. Die Hamas machte Israel für den Angriff verantwortlich. Das israelische Militär wies den Vorwurf zurück und sprach von Falschmeldungen. Nach dem Feuer im Marienkrankenhaus in Hamburg ist ein Verdächtiger wegen Brandstiftung festgenommen worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 72 Jahre alten Patienten. Nach Zeugenaussagen habe er das Feuer in der vergangenen Nacht mit Absicht gelegt. Bei dem Brand in der geriatrischen Station waren 3 Patienten ums Leben gekommen und mehr als 30 Menschen verletzt worden. Das Wetter in Deutschland. Im Osten und Süden Schauer und Gewitter, sonst trocken und bewölkt bei 16 bis 8 Grad. Am Tage in Süddeutschland und von Nordwesten her Schauer und Gewitter, sonst wechselhaft mit Wolken und Sonne und länger trocken, 17 bis 25 Grad. Am Dienstag im Süden Schauer und Gewitter, sonst meist heiter, 19 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst mit einer Unwetterwarnung für Niederbayern. In Niederbayern muss mit Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet werden. Außerdem mit Sturmböen um 85 km/h und mit Hagelkörnern, die bis zu 2 cm Durchmesser haben können. Bitte den Aufenthalt im Freien vermeiden. Der Blick auf die Straßen, jetzt die A10, nördlicher Berliner Ring, Dreieck Havelland, Richtung Dreieck Barnim, ist zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A10, östlicher Berliner Ring, Richtung Dreieck Barnim, ist zwischen Freienbrink und Erkner wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Dann die A28, leer Richtung Oldenburg, zwischen Leer Ost und Vilsum, Sperrung wegen Bergungsarbeiten. Und die A67 Darmstadt Richtung Mannheim ist im Dreieck Darmstadt-Griesheim wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Da wo es geht, Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht
mit Philipp Kaver um 0.34 Uhr, falls Sie gerade auf dem Weg ins Bett sind.
dann bestimmt mit geputzten Zähnen, denn Sie wissen es ja auch, wer seine Zähne nicht pflegt oder sich falsch ernährt, der kann eine Parodontitis entwickeln. Unangenehme Geschichte, eine chronische bakterielle Zahnfleischentzündung. In Deutschland ist davon fast die Hälfte der 35- bis 45-Jährigen betroffen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Zahl der Erkrankten noch weiter zu. Aber es gibt auch Möglichkeiten, der Parodontitis entgegenzuwirken, zum Beispiel durch Ernährung. Wie das geht, ist Thema jetzt im Podcast Die Ernährungsdocs mit Julia Demann.
Man muss was machen, weil sonst bin ich zahnlose Oma. Das ist nicht so schön.
Das ist Imke Evers. Sie hat Parodontitis und das ist eine chronische Zahnbettentzündung. Das ist eine Volkskrankheit, die wirklich viele unterschätzen. Und da kann mir auch Matthias Riedel seine Erfahrungen aus der Praxis erzählen. Er ist Internist, Diabetologe und Ernährungsmediziner und leitet das von ihm gegründete Medikum Hamburg. Was hast denn du so für Erfahrungen mit Parodontitis-Patienten?
Den meisten ist gar nicht bewusst, dass sie Parodontitis haben. Sie reden nur von Zahnfleischtaschen, aber genau dazu führt ja die Parodontitis. Mhm. Das ist eine Folge. Es beginnt oft damit, dass man ständig Zahnfleischbluten beim Zähneputzen bemerkt, weil man eine Zahnfleischentzündung hat. Das Zahnfleisch schmerzt dann, ist geschwollen. Wenn man draufdrückt, tut das weh. Und ist gerötet und entzündet. Und das Problem ist, dass das Zahnfleisch dann mit der Zeit schwindet. Es geht zurück. Mhm. Diese Entzündung führt zum Verlust von Zahnfleisch und mit dabei auch eben typischerweise Mundgeruch und lockere Zähne sind dann ein spätes Anzeichen. Dann ist es schon wirklich weit fortgeschritten. Alle, die das irgendwas davon bei sich bemerken, sollten unbedingt handeln, denn Parodontitis ist, anders als viele Menschen denken, die häufigste Ursache für Zahnverlust.
Für viele ist Zahnfleischbluten ja vielleicht erstmal auch harmlos, ja. Also die denken dann vielleicht auch, jetzt habe ich mich mit der Zahnbürste verletzt oder so. Aber das sollte man wirklich nicht unterschätzen, ne?
Ja, die Parodontitis ist eine gefährliche Volkserkrankung. Und deshalb sollten wir gleich mal loslegen mit der Antiparodontitis-Strategie.
Mhm. Imke war 52 Jahre alt, als sie bei der Fernsehsendung der Ernährungsdocs mitgemacht hat. Und sie hatte seit mehr als 20 Jahren mal mehr, mal weniger mit Zahnfleischbluten zu tun und hat dagegen alles Mögliche unternommen. Ja, auch extra Zahnpasta gegen Parodontitis benutzt. Aber das hat irgendwie nur wenig geholfen.
Spätestens beim Zähneputzen ist dann das Blut auch da. Das ist wirklich so, wie als wenn du dich schneidest. Und wenn man das dann ausspuckt, die Zahnpasta, dann ist das alles voller Blut.
Aber Imke hat das auch immer irgendwie relativ locker genommen. Das haben wir ja gerade auch an ihrem Tonfall gehört. Und sie hat es irgendwie darauf geschoben, dass sie einfach schon immer schlechte Zähne hatte. Sie hat schon als ganz junge Frau die ersten 4 Kronen bekommen.
Ja, sie hat das leider hingenommen. Und als sie bei uns war, war der Zustand der Zähne wirklich dramatisch. Einige Zähne waren so locker, dass sie nicht mehr zu retten waren.
Und dann fühlt man natürlich auch mal mit den Fingern, okay, das wackelt und es wird halt immer mehr.
Also das finde ich schon krass, muss ich sagen, so mit Anfang 50. Ja. Und aus diesem Grund habt ihr sie dann zum Zahnarzt geschickt und der hat dann mal untersucht, wie schlimm die Parodontitis bei Imke war.
Ja, der Zahnarzt misst dann die Tiefe der Zahnfleischtaschen, den sogenannten Parodontalen Screening Index, PSI, und da hatte sie Stadium 4. Das ist die höchste Stufe. Ui. Und die Parodontitis war so weit fortgeschritten, dass 6 Zähne gleich gezogen werden mussten. Die waren nicht mehr zu retten.
Aber wie kam es überhaupt so weit?
Ja, Ursache ist ein krankmachender Zahnbelag, Plaque genannt. Hat natürlich jeder schon mal gehört, kennt man aus der Zahnpasta-Werbung. Und der wird quasi gefüttert durch die Masse an Zucker und hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und dieser Zahnbelag ist dann ein idealer Nährboden für krankmachende Bakterien, die unserem Zahnfleisch dann zusetzen und es entzündet sich. Wird das nicht behandelt, bildet sich langfristig ein tiefer Spalt zwischen Zahnfleisch und Zahn, die Zahnfleischtasche. Mhm. Und hier unten in der Tasche, da können sich die Bakterien dann noch ungehinderter vermehren und den Kieferknochen sogar schädigen. Und dann fangen die Zähne an zu wackeln.
Mhm.
Und noch schlimmer, über die Blutbahn können sie auch in andere Körperregionen wandern und dort Entzündungsstoffe freisetzen. Und die fördern dann alle möglichen schweren Erkrankungen.
Das habt ihr ja auch Imke dann erklärt, wozu das führen kann. Ne? Also Alzheimer, Krebs, Rheuma, Diabetes, Lungenkrankheiten, Bluthochdruck. Das ist ja wirklich eine Liste, die einen komplett erschlägt. Und das alles durch eine Zahnfleischentzündung.
Es gibt sogar Zusammenhänge zwischen der Zahnfleischentzündung und Depressionen. Ja, sogar Geburtskomplikationen sind dann häufiger. Und die Entzündungsprozesse, die durch eine Parodontitis ausgelöst werden, können auch Arterienverkalkung in den Blutgefäßen fördern. Damit steigt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und in den Gefäßen entstehen dann ebenfalls Plaques, also Ablagerungen. Mhm. Und in diesen Plaques wurden schon Keime aus dem Zahnfleisch nachgewiesen.
Und Arterienverkalkung, das muss man schon ernst nehmen.
Ja, ja. Arterienverkalkung, wie ich gerade sagte, ein häufiger Grund für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und diese schweren, fatalen Folgen einer Parodontitis, die sind, muss man sagen, fast niemandem bewusst.
Und auch Imke, muss man sagen, war das ja vorher nicht so klar, welche Folgen das haben kann. Und um die Parodontitis dann in den Griff zu bekommen, hat sie eine ganzheitliche Strategie gebraucht. Eine Parodontitis-Behandlung beim Zahnarzt, insgesamt bessere Mundhygiene und natürlich eine Ernährungstherapie. Und bei der Ernährung, da war ja ein Punkt bei Imke ganz besonders entscheidend. Das habt ihr im Ernährungsprotokoll gesehen.
Ja, sie hat jeden Tag Schokolade, Eis oder andere süße Dinge gegessen. Und diese Zuckermasse fördert die chronische Entzündung der Parodontitis.
Ihr habt ihr dann auch gezeigt, was an Zucker in einer Woche bei ihr so zusammenkam. 828 Gramm. Das ist fast ein Paket Zucker.
Wahnsinn, ne? Mhm. Der Zuckerkonsum ist in Deutschland ja allgemein zu hoch. Im Durchschnitt sind es täglich rund 91 Gramm. Und bei Imke war das aber noch mehr. Am Tag 118 Gramm. Und das ist fast fünfmal so viel, wie die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt. Die sagt nämlich, 25 Gramm am Tag ist das Limit.
Wir haben jetzt da auch viele Zahlen genannt, aber die wichtige Botschaft ist ja vor allem, der Zuckerkonsum musste runter. Und damit Imke da überhaupt einen Überblick behält, habt ihr ihr eine App empfohlen, die die Zuckermenge mitzählt. Und da gibt's ja so verschiedene Apps, die sowas machen. Kann man sich einfach aufs Smartphone laden. Und der zweite Tipp war Wermuttee.
Richtig, denn die Bitterstoffe im Wermuttee können bei Heißhunger helfen und auch das Immunsystem sogar stärken. Beides war ja super wichtig bei den Entzündungsprozessen im Körper durch die Parodontitis. Mhm. Der bittere Geschmack ist natürlich erstmal sehr ungewohnt. Da reicht es gerade am Anfang, einen Viertel oder halben Teelöffel Wermutkraut pro Tasse zu nehmen. Und das trinkt man dann in kleinen Schlucken. Also man muss jetzt nicht gleich die ganze Tasse auf einmal austrinken.
Imke hat den probiert und hat sich erstmal geschüttelt. Dieser bittere Geschmack, der ist ja schon sehr prominent, muss man sagen. Ich habe den Tee ja hier auch im Podcast mal selbst probiert und ich muss gestehen, also ich kann es ein bisschen nachempfinden, dass man sich da erstmal dran gewöhnen muss.
Ja, mein Tipp wäre, das als Medizin zu betrachten.
Ist ein guter Tipp. Medizin schmeckt bitter. Und Imke sollte aber auch noch auf einen anderen Punkt achten, nämlich auf Fleisch und Wurst.
Sie hat fast jeden Tag Fleisch bzw. Wurst gegessen. Und Fleisch enthält Arachidonsäure und die fördert chronische Entzündung. Und das ist gerade bei der Parodontitis das Problem, dass diese dauernde Entzündung durch die Arachidonsäure nochmal befeuert wird.
Deshalb also weniger Fleisch und Wurst und stattdessen sollte sie die sogenannte Okinawa-Ernährung als Vorbild nehmen. Wieso gerade diese Ernährungsstrategie?
Ja, Okinawa ist ja eine Inselgruppe im Südwesten Japans und dort werden die Menschen sehr alt.
Sogenannte Blue Zone.
Ja, genau. Und da wurde geschaut, wieso ist das so? Und ein wichtiger Grund ist dabei auch die Ernährung. Die Menschen ernähren sich dort nahezu vegetarisch. Etwa die Hälfte der Mahlzeiten macht Gemüse aus. Sie essen viel grünes Blattgemüse wie Spinat, außerdem Shiitake-Pilze, Kürbis, Kohl, Sprossen. Als Beilagen Süßkartoffeln, Buchweizen, Nudeln, Hirse, Reis. Und die Eiweißquellen bekommen sie über Algen, Seetang, Fisch oder auch Sojaprodukte wie Tofu, Misopaste oder Edamame.
Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Edamame, das sind grüne Sojabohnen. Und Misopaste, das ist so eine Würzpaste aus fermentierten Sojabohnen.
Richtig, genau. Also du siehst, Das ist eine Ernährung, die insgesamt arm ist an industriellem Zucker und Fleisch. Das ist der Punkt.
Also genau das, was ihr euch wünscht. Eine pflanzliche Ernährung mit komplexen Kohlenhydraten und entzündungshemmenden Nährstoffen.
Genau. Und diesen Vorteil, den wollen wir nutzen. Man muss jetzt nicht gleich in einen japanischen Supermarkt laufen, sondern kann das auch durch Lebensmittel aus Deutschland ersetzen. Es müssen nicht Shiitake-Pilze sein. Einheimische Pilze tun es auch. Und was mir auch noch sehr gut an der Okinawa-Ernährung gefällt, wie die Menschen dort essen. Sie essen achtsam, nehmen sich die Zeit, die eigenen Körpersignale zu bemerken, also die Sättigung. Und sie essen nur so viel, dass sie so zu 80% satt sind. Und das verhindert Übergewicht.
Diese 80% Sättigung, das hat einen sehr niedlichen Namen. Das spreche ich jetzt mit meinem sehr starken deutschen Akzent aus. Harahachibu heißt das. Finde ich total süß. Und Imke hat versucht, das alles umzusetzen. Aber das mit dem Wermut-Tee hat für sie nicht so gut funktioniert.
Ja, man muss immer gucken, zu was der Einzelne bereit ist und was funktioniert. Und wenn das nicht klappt, absetzen, Alternativen suchen. So ist das ja in der Ernährungsmedizin.
Aber Imke hat zum Beispiel geholfen, eben die Zuckermenge mit der App zu tracken. Und hat das an vielen Tagen auch geschafft, unter diesen 25 Gramm Zucker zu bleiben. Und da fragen sich bestimmt viele, wieso hat sie das jetzt so einfach hinbekommen, wenn sie vorher wirklich, also ja deutlich, deutlich drüber war?
Ja, zwei Punkte. Einmal ist es wichtig, tatsächlich sich bewusst zu machen, wie viel Zucker ich denn konsumiere. Das ist ein bisschen wie beim Autofahren aufs Tacho gucken.
Mhm.
Viele haben das Gefühl, sie fahren ja gar nicht so schnell, aber der Blick aufs Tacho zeigt ganz klar, wie schnell sie sind. Und der zweite Punkt ist, bei Imke waren ja einige Zähne nicht mehr zu retten und mussten gezogen werden. Und da hat sie dann gesehen, wie die Zähne aussahen. Total angefressen quasi von der Entzündung. Und wenn du diese zerstörten Zähne so vor dir siehst, und außerdem sind es ja deine Zähne, die eigentlich in den Mund gehören, dann motiviert das auch, die Ernährungsumstellung anzupacken.
Die Zähne sind schon Auslöser dafür, dass man dann sagt, okay, erstens nach jedem Essen Zähne putzen. Wirklich nach jedem Essen und zusätzlich den Zucker weglassen.
Ja, außerdem hat sie nur noch zwei Mahlzeiten gegessen, weil sie merkte, das reicht ihr. Sie ist beim Essen also achtsamer geworden und das ist auch echt eine große Leistung.
Ja, sie hat 5 Monate lang weniger Zucker, weniger Fleisch und weniger Wurst gegessen und ist dann eben zum Abschlusscheck zu euch gekommen mit einem großartigen Ergebnis.
Ja, sie hatte ganze 15 Kilo abgenommen. Quasi als Nebeneffekt. Aber die Ernährungstherapie hat auch ihren Parodontitis-Status deutlich gebessert.
Ja, das war das Wichtigste.
Na, das, darum haben wir es ja gemacht. Ne? Du erinnerst dich, vorher war er bei 4, das war die höchste Stufe, und am Ende bei 0 bis maximal 1.
Wahnsinn.
Ja, das heißt, es gab nur noch 1 oder 2 Stellen mit einer leichten Blutung und sie hatte keine entzündeten Zahnfleischtaschen mehr. Und das nur nach 5 Monaten Ernährungsumstellung und zahnärztlicher Behandlung. Das ist doch phänomenal. Und ich hoffe, das motiviert auch andere Betroffene, das anzupacken. Und ich weiß aus Gesprächen auch mit den Spezialisten, dass die sagen, wir Zahnärzte können die Parodontitis behandeln, aber so richtig beseitigen können wir sie nur in Kombination mit der Ernährungsumstellung.
Ja klar, das leuchtet ja auch ein mit dem ganzen Zucker und den Bakterien, die dadurch gefüttert werden. Also Imke war ja 2021 bei euch in Behandlung und viele sind ja auch neugierig, wie es dann eben den Fällen so aktuell geht. Und ich habe natürlich mal wieder mit ihr telefoniert und nachgefragt.
Es geht ja um meine Zähne und die Ernährung dazu und das ist im Augenblick wieder ganz gut.
Wieder ganz gut war zwischenzeitlich mal... Nochmal ein Rückfall oder was?
Ja, die Parodontose ist tatsächlich wiedergekommen, trotz der Umstellung der Ernährung. Und wir wissen noch nicht, warum. Ich bin erneut in einer Behandlung und das sieht jetzt ganz gut aus.
Wir haben nach der Parodontose-Behandlung jetzt fast den Abschluss. Und es sind keinerlei Entzündungen mehr im Mund. Und ansonsten bin ich im Augenblick mit meinem Zustand völlig zufrieden.
Also sie ist schon mit der Ernährung weiter fleißig dabei. Das ist ja, muss man halt sagen, schon auch einfach eine chronische Erkrankung. Ne? Da muss man also dranbleiben.
Genau. Ja. Es ist, wir haben ja einmal die Neigung, die ist ja offenbar da. Mhm. Aber wenn dann noch weitere fördernde Faktoren dazukommen, die sich natürlich, und das erleben wir ja immer wieder, mal wieder ins Leben einschleichen. Das muss ja gar nicht viel sein. Das muss ja nicht wieder 118 Gramm Zucker am Tag sein. Wenn dann wieder so Faktoren dazukommen, dann kann es auch wieder zu Rückfällen kommen. Aber wir haben ja gezeigt, so geht es, man kann es schaffen, man muss am Ball bleiben.
Und man muss ja auch sagen, insgesamt tut es ja uns allen gut, den Zuckerkonsum runterzuschrauben. Ja, und da können eben bittere Lebensmittel echt helfen, haben wir gerade eben schon mal gehört. Und Matthias, lass uns mal Schritt für Schritt durchgehen, welche Lebensmittel Bitterstoffe enthalten. Und wir fangen jetzt mal mit den Gemüsesorten an. Mir fällt da zum Beispiel Zucchini ein.
Ja, und dazu kommen Kohlsorten wie Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl, Kohlrabi, aber auch Oliven, Auberginen und Artischocken. In den Artischocken sorgt zum Beispiel Cinnarin für die bittere Note. Und das fördert bei uns die Produktion von Gallenflüssigkeit und das wiederum hilft bei der Verdauung.
Mhm.
Außerdem hat es antioxidative Eigenschaften und kann die Zellen vor Schäden durch freie Radikale schützen.
Muss ich da frische Artischocken nehmen? Oder es gibt ja auch so eingelegte Artischocken, quasi so als Antipasti oder für den Salat oder so. Wäre das auch eine Option?
Ja, das geht. Aber immer auf die Zutaten achten und Produkte mit wenig Salz, Zucker und natürlich ohne Zusatzstoffe nehmen.
Alles klar, ist gespeichert. Und dann gibt's ja auch noch bittere Salate, den Radicchio. Und dann gibt's Chicorée, Endiviensalat, Rucola. Das gehört, glaube ich, auch alles dazu, ne?
Ganz genau. Und mein Tipp dazu, wem diese Salate pur zu bitter schmecken, gern mit einer Handvoll anderer Salatsorten mischen, weil gerade im Salat macht ja ab und zu eine bittere Note den besonderen Reiz aus.
Mhm.
Und man gewöhnt sich damit gleichzeitig an den Geschmack bitter.
Ich finde zum Beispiel die Kombination Rucola und Feldsalat total lecker.
Ja, mag ich auch gern.
Was ist denn bei den Salaten für diese bittere Note verantwortlich?
Ja, verantwortlich für den bitteren Geschmack ist Lactucin. Soll eine beruhigende und schlaffördernde Wirkung haben. Allerdings sind die wissenschaftlichen Studien dazu noch begrenzt.
Aber man kann es ja mal ausprobieren. Wobei abends Salat ist ja vielleicht auch nicht so gut, ne, weil das die Verdauung so anregt.
Ja, manchen stört es den Schlaf einfach durch Rohkost. Aber das muss man ausprobieren, ist bei jedem anders.
Mhm. Und Bitterstoffe findet man ja auch in Obstsorten, also zum Beispiel Grapefruit.
Ja, ne? Aber auch Pomelo, eine Kreuzung aus Pampelmuse und Grapefruit, die schmeckt etwas milder als Grapefruit. In Zitrusfrüchten steckt Naringin, das ist ein Pflanzenstoff, der hat entzündungshemmende, antioxidative Wirkung und schützt damit unsere Zellen.
Und dann gibt's ja natürlich auch noch Kräuter, also Wermutkraut, ne, das hatten wir schon genannt für den Tee, Tausendgüldenkraut und Löwenzahn, das habe ich hier auch schon mal als Tee probiert.
Löwenzahn kann man ja auch im Garten pflücken und in den Salat tun. Der enthält sehr, sehr, sehr viele Bitterstoffe. Außerdem kommen noch normale Küchenkräuter dazu, wie Thymian, Oregano, Rosmarin, Liebstöckel. Und auch Gewürze bringen Bitterstoffe in jedes Gericht und sorgen für Aroma. Zum Beispiel Senfkörner, Ingwer, Nelke, Kurkuma oder Kreuzkümmel. Das macht eben auch noch einen ganz besonderen gesundheitlichen Effekt dieser Gewürze und Kräuter aus.
Ja, die kann man vor allem ja auch in verschiedenen Mischungen überall reinmachen, also in herzhafte Gerichte. Aber ich mache zum Beispiel neuerdings auch ein bisschen Nelkenpulver in meinen Porridge morgens rein. Das ist total geil. Ich beende die Liste mal mit bitteren Getränken, Kaffee, schwarzer und grüner Tee. Wie viel ist da eigentlich so in Ordnung?
Ja, also 2 bis 4 Tassen, das kommt auf die Größe an. Und wir wissen ja auch, dass Tee und Kaffee sogar nach neuen Studien einen guten Effekt für unser Gehirn nebenbei noch haben. Es soll also die Kognition, die Wahrnehmung, die Gehirnverarbeitung verbessern. Aber Achtung, mehr Kaffee sollte man nicht trinken, weil dann werden unsere Gedanken etwas fahriger.
Ja, und vor allem eher in der ersten Hälfte des Tages, weil es sonst eben auch die Schlafhormone so ein bisschen durcheinander bringt.
Genau.
Schokolade kann ja auch Bitterstoffe enthalten, aber jetzt nur, wenn es eben so 70% Kakao enthält. Das waren jetzt mal so Beispiele, aber bei dem Gedanken an Chicorée oder Grapefruit, das muss man ja mal sagen, da verziehen viele ja erstmal das Gesicht. Woran liegt das denn?
Man muss das tatsächlich lernen, zu mögen. Wir haben verlernt, bittere Noten in einem Lebensmittel als lecker zu empfinden. Und dafür gibt es 2 Gründe. Erstens, wenn etwas zu bitter schmeckt, senden die Geschmacksknospen auf der Zunge eine Art Warnsignal. Das ist ein sinnvoller evolutionärer Schutzmechanismus, denn die bittere Note warnt uns vor verdorbener oder giftiger Nahrung.
bitter, könnte giftig sein und dadurch haben wir erstmal so grundsätzlich evolutionär bedingt diese Anti-Haltung.
Genau. Und der zweite Grund ist, leider wurden die bitteren Geschmacksnoten immer weiter rausgezüchtet. Dadurch sind wir kaum noch an bittere Lebensmittel gewöhnt. Zum Beispiel Gurken, da gibt es gar keine Bitterstoffe mehr.
Das stimmt.
Und wenn du dann auch noch bedenkst, wie viele Lebensmittel heutzutage stark gesüßt sind, dann schmeckt uns Bitteres vergleichsweise noch unangenehmer.
Mm.
Denn Bitteres nehmen wir besonders intensiv wahr, weil die Geschmacksknospen ja auf Bitter deutlich stärker reagieren als auf den süßen Reiz.
Auch wieder da, ne, weil, oh, bitter, das könnte eben giftig sein. Aber wie schaffen wir es dann, bittere Sachen, die ja eben nicht nur giftig sind, sondern auch gesund sein können, vielleicht doch auch lecker zu finden?
Ja, man kann das Bitterempfinden trainieren. Und das ist ja die tolle Nachricht. Je öfter man Bitteres probiert, desto mehr gewöhnt man sich daran. Das nennen wir den Mere-Exposure-Effekt. Und als kleiner Hinweis nochmal für Eltern, ja, auch Kinder müssen das lernen, in kleiner Dosis immer wieder anbieten und nicht aufgeben, denn Kinder brauchen auch 20, 30 Mal, so wie wir Erwachsene auch, immer wieder einen Geschmack, um ihn einfach als angenehm zu empfinden und ihn vielleicht ins Dauerrepertoire zu übernehmen.
Also einfach so eine Art Gewöhnungseffekt.
Dadurch wird der bittere Geschmack nach und nach als angenehmer empfunden und im Idealfall haben wir weniger Lust auf Süßes und wir ernähren uns auch noch gesünder. Und wie du jetzt auch, findest bitter sogar lecker. So wie ich auch.
Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörenden das tatsächlich auch hinbekommen wollen, weil sie ja wissen, dass es eben auch gesund sind oder es gerade auch mal wieder von uns hören. Aber wie funktioniert das im Alltag?
Am besten langsam in kleinen Portionen ins Essen quasi hineinschleichen und mit anderen Sachen mischen. Bitteres Gemüse lässt sich auch gut mit Tomaten kombinieren. Die süße und fruchtige Säure ist ein gutes Gegengewicht zu den Bitterstoffen.
Das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Und du hast es ja auch schon mal kurz angesprochen. Was sind denn so die Vorteile von Bitterstoffen, außer dass sie jetzt unseren Hunger auf Süßes so ein bisschen reduzieren?
Ja, Bitterstoffe sorgen im Darm dafür, dass mehr Verdauungssekret ausgeschüttet wird. Das ist gut für die Darmbeweglichkeit und die Verdauung. Deshalb wird empfohlen, vor deftigen Hauptgerichten als Vorspeise Bittersalate und bittere Rohkost zu essen.
Aha.
Ja, zum Beispiel steckt in Chicorée der Bitterstoff Intybin, der die Produktion von Magensäure anregt und den Gallenfluss verbessert, was die Fettverdauung begünstigt. Und es wird erforscht, ob Bitterstoffe dabei helfen, weniger zu essen und zu einem schnelleren Sättigungsgefühl führen. Darauf deuten Studien hin.
Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, über Tier- und Zellstudien wurde herausgefunden, dass bestimmte Bitterstoffe am Darm andocken. Und dort wird ein Hormon produziert, unter anderem das GLP-1. Und dieses Hormon löst zum einen im Gehirn ein Sättigungsgefühl aus, aber es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels. Denn es erhöht die Insulinausschüttung und dadurch kann der Blutzucker schneller abgebaut werden.
Man muss fairerweise aber auch dazu sagen, dass die Studien bei Menschen eben noch keine einheitlichen Ergebnisse gebracht haben.
Ja, das alte Problem, dass Ernährungsstudien bei Menschen immer schwerer umzusetzen sind, weil es zum Beispiel schwierig ist, immer die gleichen Bedingungen zu schaffen. Mhm. Aber trotzdem plädiere ich dafür, ausprobieren, es hat ja keine Nebenwirkung.
Was mich gerade so ein bisschen irritiert, wir haben ja auch hier in dem Podcast, da ging es ja auch schon mal eben um Menschen, die zunehmen sollten. Und da haben wir Bitterstoffe auch schon mal empfohlen, um den Appetit anzuregen. Widerspricht sich das oder wie ist da die Erklärung?
Um es kurz zu sagen, scheinen Bitterstoffe eine normale Regulation der Verdauung zu fördern.
Mhm.
Und dazu gehört eben auch die Unterdrückung von Süßhunger.
Also der Appetit auf normales, richtiges Essen, der kann dadurch angeregt werden.
Ja, genau so muss man das derzeit zusammenfassen.
Der Podcast Die Ernährungsdocs mit Julia Demann und dem Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel. Weitere Folgen finden Sie in der ARD Audiothek. Bleibt weiterhin spannend in unserem Nachbarland Polen, proeuropäisch oder nationalpopulistisch. Das war und das ist immer noch die Frage nach der Präsidentenstichwahl in Polen. Noch wird ausgezählt. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein Sieg von Rafał Trzaskowski könnte den Weg freimachen für die Reformen der proeuropäischen Regierung von Donald Tusk. Dagegen dürfte unter Karol Nawrocki eine Fortsetzung der Blockadepolitik des scheidenden Staatschefs Duda zu erwarten sein. Einschätzungen unseres Warschau-Korrespondenten Martin Adam dazu gleich nach den Nachrichten. Sie hören die ARD-Infonacht. Es ist die Nacht auf Montag, den 2. Juni.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich wie erwartet ein enges Rennen ab. Hochrechnungen vom späten Abend sahen den von der nationalistischen PiS-Partei unterstützten Kandidaten Nawrocki mit 50,7% der Stimmen vorn. In ersten Prognosen nach Schließung der Wahllokale hatte noch der Kandidat der proeuropäischen Regierung Trzaskowski mit 50,3% geführt. Das endgültige Ergebnis wird frühestens am Morgen erwartet. Die Feuerwehr ist am Abend zu einem Großbrand nach Berlin-Marzahn ausgerückt. Es brennt offenbar auf einem Gewerbegelände am Pyramidenring nahe der Landsberger Allee. Mindestens 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Timo Maschewski.
Auf rund 3000 Quadratmetern brennen laut Feuerwehr 3 Lagerhallen, mehrere Lastwagen und eine große Zahl an Paletten. Es sollen auch Gasflaschen explodiert sein. Zwischenzeitlich hatte die Feuerwehr Probleme mit der Löschwasserversorgung. Sie musste teils über mehrere Kilometer Schläuche verlegen und wird jetzt auch von der Flughafenfeuerwehr unterstützt. Die Landsberger Allee ist für die Löscharbeiten im Bereich Pyramidenring voll gesperrt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, muss die Polizei später untersuchen.
Die Ukraine hat ihre Teilnahme an den von Russland vorgeschlagenen Gesprächen in Istanbul zugesagt. Bisher hatte Präsident Selenskyj offen gelassen, ob eine Delegation dorthin reisen wird. Janine Artist.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Position seines Landes für das geplante Gespräch klargemacht. Er forderte eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe, die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener und die Rückkehr entführter Kinder. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Russland von seinen Maximalforderungen abweichen wird. Dazu gehört, dass die Ukraine große Gebiete abtreten soll.
Nach dem Brand mit 3 Todesopfern in einem Hamburger Krankenhaus hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Gegen den 72 Jahre alten Patienten wird wegen Brandstiftung ermittelt. Aus Hamburg Susanne Röse.
Nachdem mehrere Zeugen zur Brandursache befragt worden waren, hatten sich Hinweise auf den 72-Jährigen ergeben, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde er festgenommen. Er steht nun im Verdacht, das Feuer am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, absichtlich gelegt zu haben. Ob er sich zur Tatzeit in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat,